Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. Eine Staatsbürgerschaft kaufen, das geht in Zypern, wenn Sie das nötige Kleingeld dazu auf dem Konto haben. Dann geht es sogar online. Was dahinter steckt, darum geht es gleich zu Anfang in dieser Sendung. In Großbritannien ist Boris Johnson seit genau einer Woche Premierminister. Seine Gegner aber, die machen sich schon bereit, ihn zu stürzen. Der Angriff, er kommt von den Liberaldemokraten und er ist gefährlich, denn in Umfragen sind die Liberaldemokraten so beliebt wie lange nicht. Außerdem geht es bei uns um russisches Kleingärtnern. Die Datscha, Sommerhaus vieler Russen, ist nicht nur ein Erholungsort, sie kann auch die Szenerie für korrupte Geschäfte sein. Wenn man im Internet nach den Stichworten goldenen Pass kaufen sucht, dann, es ist wirklich kaum zu glauben, findet man schnell Webseiten, auf denen man Staatsbürgerschaften kaufen kann wie Pauschalreisen. Bekannt dafür sind vor allem die EU-Staaten Malta, Bulgarien und Zypern. Sie verkaufen ihre Staatsbürgerschaften gegen Investitionen. Wer also eine bestimmte Summe ins Land investiert, der bekommt als Gegenleistung einen Pass. Der EU-Kommission, der gefällt das ganz und gar nicht, denn wer beispielsweise einen zyprischen Pass erhält, der wird so natürlich auch zum EU-Bürger. Und diesen neuen EU-Bürgern, denen werden nicht selten zwielichtige Geschäfte nachgesagt. Trotzdem, das Vorgehen ist ganz legal, denn jeder EU-Mitgliedstaat darf selbst entscheiden, an wen er seine Staatsbürgerschaft ausgibt. Warum Zypern seine Pässe so freigebig verkauft, das hat Gunnar Köhne recherchiert.
Yannis Misirlis empfängt braun gebrannt und mit weit aufgeknöpftem Hemd in den Präsentationsräumen von The Icon, dem neuesten Bauprojekt des Immobilientycoons. 8 Apartments der obersten Stockwerke des Hochhauses kosten über 2 Millionen Euro. Dass die Käufer für diese Summe obendrein von der Regierung einen zyprischen EU-Pass bekommen, findet der Unternehmer und Schwiegersohn des zyprischen Präsidenten Anastasiadis in Ordnung. Schließlich investierten seine Kunden auch viel Geld. Ein großer Teil von ihnen stammt aus dem Nahen Osten, darunter auch Israel, dann aus dem asiatischen Raum und schließlich Russen. Unser Geschäft hängt zwar nur zu 5-6% von diesem Passprogramm ab, aber wenn es gestoppt würde, würde es sich natürlich auf das Geschäft auswirken. Im Falle des Ikonenhochhauses wären es allerdings über 40%. Seit der Finanzkrise 2013 soll Zypern mit Hilfe der Vergabe von sogenannten goldenen Visa und Pässen sehr viel Geld ins Land geholt haben, über 6 Milliarden Euro. Das Investitionsprogramm der Regierung schreibt vor, dass ein Ausländer für eine Aufenthaltsgenehmigung 500.000 Euro investieren muss, für die zyprische Staatsbürgerschaft 2 Millionen Euro. Dadurch hat die Regierung nicht zuletzt den Immobiliensektor des Landes angekurbelt. In der Hafenstadt Limassol entstehen derzeit ein halbes Dutzend teurer Penthouse-Türme wie The Icon. Die gebürtige Moldawierin Irina Cechiltan ist eine von zahllosen Investmentberatern in Limassol, die offen damit werben, ihren Kunden einen der begehrten EU-Pässe zu besorgen, in nur 3 Monaten nach einem Hauskauf.
You don't have historical test.
Sie werden nicht nach der Geschichte des Landes abgefragt oder politisch getestet. Es ist sehr einfach, den Pass zu bekommen. Sie müssen hier auch nicht wohnen. Dafür haben Sie dann einen Pass, mit dem Sie ohne Visum in 154 Länder weltweit reisen können. Der Investor bekommt außerdem für seine Immobilie eine jährliche Rendite von 5% und kann sie nach 5 Jahren wieder verkaufen und behält obendrein die zyprische Staatsbürgerschaft. Solche Aussagen nähren den Verdacht, dass es vielen Investoren bloß um den EU-Pass gehe. Aus der EU hat es gegen die goldenen Pässe viel Kritik gegeben, zumal nicht immer klar ist, woher das Geld der Kunden stammt. Geprüft werden lediglich die Antragsteller, nicht die Herkunft ihrer Einnahmen. Mehrfach schon musste die Regierung die Bedingungen für die Passvergabe verschärfen. Der für dieses Investitionsprogramm zuständige Finanzminister Haris Georgiadis wiegelt ab. Es handele sich doch bloß um rund 500 Personen im Jahr, die eingebürgert würden.
And these ones may in fact be those.
Und die sind vorher von den Behörden beispiellos gründlich auf ihre Unbescholtenheit hin überprüft worden. Aber wenn es Vorschläge gibt, wie wir vielleicht auch gemeinsam Regeln für solche Investmentprogramme entwickeln können, bitte, wir sind jederzeit bereit, darüber zu diskutieren. Der Minister zeigt sich gegenüber den Kritikern in der EU gesprächsbereit, vielleicht auch, weil die goldenen Pässe auch im eigenen Land zunehmend umstritten sind. Eleni Mavroi, Abgeordnete der Linkspartei ACKEL, nennt drei Einwände. Erstens, es fehlt jede Transparenz bei der Vergabe der Pässe. Zweitens, ist überhaupt keine Verbundenheit des Antragstellers mit unserem Land erforderlich. Und drittens, trägt dieses Programm nichts zur Realwirtschaft des Landes bei. Daran verdienen würden nur einige wenige in der Baubranche. Doch aller Kritik zum Trotz, die zyprische Regierung will an ihrem lukrativen Programm Pass gegen Geld festhalten.
Gunnar Köhne war das über käufliche Pässe in Zypern, gegen die die EU bislang keine Strategie hat. Mit seinem Brexit ohne Wenn und Aber bestimmt er in diesen Tagen die Schlagzeilen wie kein anderer. Der frisch gekürte Tory-Chef und Premierminister Großbritanniens Boris Johnson. Auf der Gegenseite aber, da formiert sich der Widerstand, denn nicht nur die konservativen Tories, auch die oppositionellen Liberaldemokraten haben ihre Parteispitze neu besetzt. Jo Swinson heißt die schottische Liberale, die alle Brexit-Gegner hinter sich vereinen will. Und in aktuellen Umfragen sind die Liberalen mit ihrem Kurs ziemlich erfolgreich. 18% der Wähler würden der Partei aktuell ihre Stimme geben. Das ist der höchste Beliebtheitswert seit fast 10 Jahren. Corbinian Frenzel stellt Ihnen die Frontfrau der sogenannten Lib Dems, Jo Swinson, vor.
Can I ask the Prime Minister?
Ist es eine echte Frage oder ein rhetorisches Spiel im britischen Unterhaus vergangene Woche?
What advice she has? For women across the country.
Darf ich die Premierministerin fragen, welchen Rat sie hat für die Frauen dieses Landes? Wie man mit diesen Männern umgehen soll, die denken, sie würden einen besseren Job machen, die aber einfach nicht in der Lage sind, die Arbeit dann wirklich zu erledigen?
But are not prepared to do the actual work.
Jo Swinson hat die Lache auf ihrer Seite, selbst bei der scheidenden Premierministerin Theresa May. Eine Breitseite gegen Boris Johnson. Wenige Stunden zuvor hatte er das Rennen um den Parteivorsitz der konservativen Tories gemacht. Jo Swinson steht da mit ihren langen schwarzen Haaren im roten Sommerkleid und fragt möglicherweise nicht nur für die Frauen des Landes, sondern auch für sich ganz persönlich, wie überleben im Männerhaifischbecken namens Politik. Nur wenige Tage zuvor hat sie selbst das Rennen gemacht bei der Suche der Lib Dems, der Liberaldemokraten, mit deutlich weniger internationalem Scheinwerferlicht zwar als Boris, aber mit einem ähnlich klaren Ergebnis.
Jo Swinson
ist die erste Frau an der Spitze der Liberaldemokraten und mit ihren 39 Jahren die jüngste Chefin, die die traditionsreiche Partei je hatte. Eine Partei, die im aktuellen Unterhaus keine bedeutende Größe ist, gerade mal 12 Abgeordnete zählt sie von insgesamt 650. Bei der Europawahl war das Bild ein anderes. Die Liberalen mit 20% klar vor Labour und den konservativen Tories.
The two old parties have failed.
Die beiden alten Parteien haben versagt im Angesicht der Herausforderung von Nationalismus und Populismus, sagt Swinson in ihrer Siegesrede. Und erinnert daran, dass die Liberaldemokraten vom ersten Tag an gegen den Austritt aus der EU gewesen seien. Wir glauben, dass Großbritannien die beste Zukunft hat als Mitglied der EU. Und ich als eure Parteivorsitzende werde alles tun, um den Brexit zu stoppen. Swinson sieht sich und ihre Partei mit dieser Ansage als den eigentlichen Gegenspieler des neuen britischen Premiers Boris Johnson mit seinem Versprechen eines Brexit ohne Wenn und Aber. Ein Machtanspruch, den die Politikerin aus Glasgow aber auch gegenüber der größten Oppositionspartei Labour und gegenüber ihrem Führer Jeremy Corbyn erhebt. Ich glaube, er ist ein hoffnungsloser Fall, so Swinson am Wochenende im Interview mit dem Sender Sky über Jeremy Corbyn. Er kann sich einfach nicht entscheiden, wo er steht, auch jetzt noch nicht. Und als Chefin der Liberaldemokraten muss ich diese Rolle einnehmen und die Opposition anbieten, die dieses Land braucht.
The real opposition that our country needs.
Sie hat noch was vor, die junge Politikerin aus Schottland. Aber sie hat auch schon einiges hinter sich. Parteieintritt mit 17, mit 25 Jahren jüngste Abgeordnete in Westminster, die in vielerlei Hinsicht für Aufsehen sorgte. Sei es mit einem sehr ambitionierten Gesetzentwurf zur Müllvermeidung etwa, sei es, indem die Mutter von zwei Kindern als erste Abgeordnete wagte, ein Baby mit in den Plenarsaal zu nehmen. Swinson war sogar schon Ministerin in der Koalitionsregierung, die die Liberaldemokraten mit David Camerons Tories von 2010 bis 2015 eingegangen waren. Eine Episode, an die sie selbst weniger gerne erinnert, als die aktuell so von ihr attackierte Labour Party. Ich glaube, Jo Swinson muss ihr Gewissen befragen über ihr eigenes Verhalten, als sie all die Sparmaßnahmen mitverantwortet hat in der Regierung, mahnte Labour-Finanzexperte John McDonnell. Tories und Lib Dems hatten damals mit massiven Kürzungen auf die Finanzkrise reagiert. Gerade die Liberalen wurden dafür massiv von den Wählern abgestraft. Swinson muss darauf hoffen, dass die Erinnerung an diese Zeit gerade bei linksliberalen Wählern schwächer ausfällt als die Hoffnung, heute mit den Liberaldemokraten eine klare Alternative zu den Brexiteers zu bekommen. Schon morgen Abend geht die neue Parteichefin in ihre erste Feuerprobe. Bei einer Nachwahl in Wales hat die Kandidatin der Lib Dems gute Chancen, den Tories den Parlamentssitz abzunehmen. Es wäre der erste Triumph der Jo Swinson über Johnson, wie auch über Corbyn.
Corbinian Frenzel berichtete aus Großbritannien. Quadratmeter Land. Dieses Geschenk machte die Sowjetunion vielen ihrer Bürger. 600 Quadratmeter, auf denen die Menschen Dachas bauten, Sommerhäuser, meist mit kleinen Gemüsegärten. Viel Freiheit aber bot diese Idylle nicht unbedingt. Ganz ähnlich wie in deutschen Kleingartenanlagen war das Datschenwesen meist genauestens geregelt, die Grundstücksgröße reglementiert, der Anbau von Bäumen überwacht. Wie die Häuser auf dem Land trotzdem oder gerade wegen der strengen Regelungen zum Spielball für Korruption und Misswirtschaft wurden, das erzählt Ihnen Gesine Dornblüt.
Nikolai schlendert die Allee Nummer 3 entlang. Sie verläuft schnurgerade, so wie alle Wege in dieser Datschen-Genossenschaft. Büsche und Sträucher ragen über die Gartenzäune. Die meisten Häuschen sind bescheiden. Auf einigen Grundstücken steht sogar nur ein Geräteschuppen. Nikolai zeigt auf ein Schild an einem Zaun. Zu verkaufen steht darauf.
Der Eigentümer ist alt und nicht mehr bei Kräften. Er kommt nur noch, um das Gras zu mähen. Mehr schafft er nicht.
Nikolai ist selbst schon Rentner, liefert aber noch in Teilzeit Getränke aus. In der Datschensiedlung engagiert er sich ehrenamtlich. Er ist Sprecher seiner Allee. Das Amt stammt noch aus Sowjetzeiten. Die Siedlung im Süden Russlands, nahe Rostov am Don, wurde vor rund 60 Jahren von einer Mähdrescherfabrik für ihre Arbeiter angelegt. 550 Parzellen, auf dem Reißbrett gezogen, die Wege durchnummeriert. Nikolai grüßt ein paar Männer, die am Weg eine Wasserleitung verlängern. Einer schraubt, die anderen schauen zu. Nikolai ist seit Jahren in der Genossenschaft, hat damals ein brachliegendes Grundstück gekauft. Seitdem hat er ein wenig Infrastruktur in die Siedlung gebracht.
Ich mag Komfort. Hier gab es vorher zum Beispiel keinen Trinkwasseranschluss. Wasser wurde aus dem Fluss hergepumpt, dreimal die Woche, streng nach Plan. Damit durfte man nur gießen. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Firma, die Wasserleitungen verlegt. Ich habe ihn vor Jahren deshalb mal angesprochen. Er meinte dann, wenn du Vorsitzender der Datschen-Genossenschaft wirst, Kommen wir ins Geschäft. Mit dem jetzigen Vorsitzenden will ich nichts zu tun haben. Der war kein anständiger Mann. Ich habe dann tatsächlich für den Vorsitz kandidiert und versprochen, eine Wasserleitung zu legen, aber ich habe nicht genügend Stimmen bekommen.
Die Wasserleitung wurde dann trotzdem gelegt. Der alte Vorsitzende war unter Zugzwang. Doch es gab neue Konflikte.
Ich war Mitglied im Vorstand. Wenn irgendwelche Arbeiten anstanden, hat der Vorsitzende einen Kostenvoranschlag eingeholt. Ich habe dann ein zweites Angebot eingeholt. Sein Kostenvoranschlag lag bei 150.000 Rubel, meiner bei 90.000.
Der Vorsitzende saß schon seit vielen Jahren auf dem Posten.
Und er saß zugleich in der Führungsetage der Mähdrescherfabrik. Das war eine eingeschworene Clique. Wenn hier auf der Datscha einer den Mund aufgemacht hat, dann bekam er Probleme auf der Arbeit.
Nikolai nicht. Er kam von außen, hat nie in der Fabrik gearbeitet und konnte es sich deshalb leisten, die Dinge anzusprechen.
Die Leute stehlen ja überall. Gut, aber er stahl nicht nur, er raubte im großen Stil. Hier liefen Summen durch, das waren Millionen. Die Mähdrescherfabrik hat noch brauchbares Baumaterial abgeschrieben und es für die Datschen verwendet. Den Gewinn haben sie geteilt.
Die Fabrik gibt es nicht mehr, den Vorsitzenden auch nicht. Die Genossenschaft finanziert sich inzwischen ausschließlich über Mitgliedsbeiträge. Nikolai schnippt eine Mücke weg. Er ist an seinem Grundstück angekommen. Wein rankt über den Carport. Obstbäume biegen sich unter der Last der Früchte. Rosenstöcke säumen den Weg zum Haus. Als Nikolai das Grundstück kaufte, stand dort nur ein Schuppen. Er hat ihn durch ein gemauertes Einfamilienhaus ersetzt, mit zwei Zimmern, Bad und Küche. Seine Frau Natalia schätzt das sehr.
Mein Mann ist so fleißig, er arbeitet immer. Ich wundere mich, woher er die Kraft nimmt. Es ist ja immer etwas zu tun. Aufräumen, im Haus fegen, Unkraut zupfen, gießen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Im Gewächshaus wachsen Gurken und Tomaten. Nikolai hat die Obstbäume veredelt. Der Birnbaum trägt 6 verschiedene Sorten. Heute kann in der Datschen Genossenschaft jeder pflanzen, was er will und bauen, wie er will. Zu Sowjetzeiten war das undenkbar.
In der Genossenschaft gab es einen Agronomen. Er bestimmte, welche Bäume gepflanzt wurden. Eigentlich hatten alle die gleichen Bäume. Auch die Schuppen waren identisch.
Wohnen durfte man dort nicht.
Gut war nur eines. Die Genossenschaft verteilte Pestizide und der Agronom ging herum und kontrollierte, ob sie auch sofort eingesetzt wurden. 4 bis 5 Tage hatte man Zeit. Es stank so sehr, es war nicht auszuhalten. Die Pestizide haben alles getötet, auch den Gärtner. Das war gut, aber dass alle Bäume identisch sein sollten, war saudumm.
Natalia serviert Tee. Nikolai stellt eine Schüssel mit frischen Erdbeeren auf den Tisch. Er ist zufrieden mit seinem Leben und mit seiner Datscha.
Ich war beruflich einige Male im Moskauer Umland unterwegs. Dort bauen sie, wonach ihnen der Sinn steht. Sogar eigene Golfplätze, meine Güte. Und Paläste, da kostet allein schon das Gartentor so viel wie meine ganze Datscha.
Über die russische Datscha war das eine Reportage von Gesine Dornblüt. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle an Katrin Jeske, kommen Sie gut durch den Tag.